Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem Buch der Sprüche Salomos, Kapitel 27. Sprüche 27. Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein Tag gebiert. Es rühme dich ein anderer und nicht dein eigener Mund, ein Fremder und nicht deine Lippen. Schwer ist der Stein und eine Last ist der Sand, aber der Ärger über einen Narren ist schwerer als beide. Grausam ist der Grimm und überflutend der Zorn. Wer aber kann bestehen vor der Eifersucht? Besser offene Rüge als verborgen gehaltene Liebe. Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Der Satte tritt Honig mit Füßen, aber dem Hungrigen ist alles Bittere süß. Wie ein Vogel, der fern von seinem Nest schweift, so ist ein Mann, der fern von seinem Wohnort schweift. Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz und die Süße eines Freundes kommt aus dem Rat der Seele. Deinen Freund und deines Vaters Freund lass nicht fahren und geh nicht in deines Bruders Haus am Tag deiner Not. Besser ein naher Nachbar als ein ferner Bruder. Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit ich meinem Schmäher Antwort geben kann. Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Die Einfältigen gehen weiter und müssen büßen. Nimm ihm das Kleid, denn er hat für einen anderen gebürgt und anstelle der Ausländerin pfände ihn. Da ist einer, der wünscht, am Morgen früh aufgestanden, seinem Nächsten mit lauter Stimme Glück, aber als Verwünschung wird es ihm angerechnet. Ein tropfendes Dach, das einen vertreibt am Tag des Regengusses, und eine zänkische Frau gleichen sich. Wer sie zurückhalten will, hält Wind zurück und seine Rechte greift nach Öl. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Wer den Feigenbaum hütet, wird seine Frucht essen und wer über seinen Herrn wacht, wird geehrt werden. Wie im Wasser das Gesicht dem Gesicht entspricht, so das Herz des Menschen dem Menschen. Scheol und Abgrund werden nicht satt und die Augen des Menschen werden nicht satt. Der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold und ein Mann wird beurteilt nach seinem Ruf. Zerstießest du den Narren mit dem Stößel im Mörser mitten unter den Sandkörnern, so würde seine Narrheit doch nicht von ihm weichen. Kümmere dich sorgfältig um das Aussehen deiner Schafe, richte deine Aufmerksamkeit auf die Herden, denn nicht ewig reicht der Vorrat. Und währt etwa eine Krone von Generation zu Generation? Ist das Heu geerntet und erscheint frisches Gras und sind eingesammelt die Kräuter der Berge, dann gibt es Lämmer zu deiner Begleitung und Böcke als Kaufpreis für das Feld. Und genug Ziegenmilch ist da zu deiner Nahrung, zur Nahrung deines Hauses und Lebensunterhalt für deine Mägde. Wir beten. Jesus, wir wollen dich loben und dich preisen und dir alle Ehre geben. Wir danken dir jetzt für diese Bibelstunde heute Abend, für die Zeit, die wir haben dürfen für die Gemeinschaft, um auf dein Wort zu hören. Segne du uns beim Zuhören. Nimm du das weg, was uns jetzt vielleicht aus dem heutigen Tag oder überhaupt einfach noch beschäftigt, dass wir uns ganz auf dein Wort ausrichten können. Danke, dass es Frucht bringt, dass es nicht leer zurückkehrt. Segne du unseren lieben Bruder Norbert Rose jetzt, wenn er dein Wort auslegt. Schenk du ihm Vollmacht und Weisheit. Amen.
Ich mag sehr diese Originalität dieser Sprüche und ich hoffe, dass es ein wenig ansteckend wird, dass Sie nicht sagen, jetzt haben wir noch ein Kapitel gelesen und dann noch ein paar hinterher, sondern dass Sie bei diesen Sprüchen immer wieder den Eindruck haben, das möchte ich eigentlich noch einmal nachlesen, noch einmal genauer lesen und diese Winkelzüge in diesen Sprüchen noch ein wenig genauer auch sehen, wie genial diese Formulierungen sind, denn man könnte ja hier über jeden einzelnen Vers eine ganze Stunde halten, dann würden wir in einigen Jahren noch hier sitzen, aber dass Sie merken, was da für eine geniale Spur dahinter ist, dass man jeden einzelnen Spruch noch einmal neu ansehen kann. Ich weiß nicht, ob Sie gerne Tennis schauen. Meine Mutter hat in ihrem hohen Alter angefangen, Tennisspiele anzuschauen, obwohl sie in ihrem ganzen Leben niemals Sport gemacht hat. Sie hat körperlich viel gearbeitet, am Ende ihres Lebens fing sie an, Tennisspiele anzuschauen, was ich eigentlich relativ langweilig fand, denn ich dachte immer, dieses ständige Hin- und Herschauen, da sind zwei Spieler, da sind zwei Schläger, ein Ball, ein Netz und manche schauen das 3-4 Stunden am Stück an und finden das auch noch spannend. Und irgendwie habe ich gelernt, es scheint tatsächlich auch sehr spannend zu sein, nämlich nie zu wissen, was nach dem nächsten Schlag geschehen wird. Wenn da mal ein Schlag gelingt oder der Falsche ins Aus gerät oder es gibt da auch unzählige Fachbegriffe, die man lernen könnte. Meine Mutter mit über 80 Jahren kannte die alle. Ich hatte keine Ahnung davon. Aber dieses ständige von links nach rechts immer hin und her, links, rechts, links, rechts, links, rechts und immer zugleich gespannt zu sein, was da passiert. Und mir schien, so ähnlich funktionieren die Sprüche. Sie gucken immer von links nach rechts, links, rechts, links, rechts und immer haben sie den Eindruck, man weiß nie genau, was als nächstes so kommt. Was für eine Pointe, was für ein Satz, was für eine Schlussfolgerung, was für eine Konsequenz. Meine Frau sammelt auch so Sprüche, das habe ich gar nicht mit ihr abgesprochen. Ich habe heute Nachmittag so einen Spruch gefunden bei uns auf dem Esszimmertisch, sinngemäß etwa so, Kuchen hat nur wenig Vitamine, daher muss man relativ viel davon essen. Was wäre dieser Spruch ohne den zweiten Satz? Ja, dass Kuchen in der Regel wenig Vitamine hat, das wussten wir auch schon vorher. Und man könnte ja vieles dazu sagen. Man würde sagen, also Hände weg vom Kuchen. Wie schrecklich, wenn einer Kuchen isst. Aber diese Pointe, die fand ich irgendwie genial. Und für sowas ist meine Frau immer zuständig. Den anderen kennen Sie schon. Das Geld ist ja nicht weg. Das ist nur woanders. Ja, kurz vor Weihnachten ist es immer ein wichtiger Spruch in der Familie, das Geld ist nicht weg. Also gerade dann, wenn die Waschmaschine mal wieder kaputt gegangen ist, es ist nur woanders. Solche schönen Sprüche, wir haben es hier natürlich nicht mit solchen Sprüchen zu tun, aber die Struktur der Sprüche ist zu einem ganz großen Teil ganz ähnlich. Nämlich da ist ein sehr einfacher Satz, man könnte fast sagen, das ist eine Binsenweisheit, die jeder 13-Jährige uns auch sagen könnte. Also so viel Kluges scheint auf den ersten Blick gar nicht da dran zu sein. Nur der zweite Satz, der hat es meistens in sich. Das, was danach kommt, die Wendung oder die Schlussfolgerung, die Konsequenz, die Logik, die manchmal eine ganz eigene Logik ist, die Erkenntnis, die daraus entsteht, manchmal etwas sehr Sarkastisches, etwas Bissiges, manchmal ein großes Lob, wo einer also auch aus der Tiefe hervorgehoben wird und noch einmal besonders ans Licht gebracht wird, was auch Klugheit bedeuten kann, was auch das Leben eines einfachen Menschen für einen Segen bedeuten kann. Also manchmal ganz anders, als wir es auf Anhieb sehen und sagen würden. Und dann schauen wir von einem Spruch zum nächsten und merken, das bleibt tatsächlich spannend bis zum Schluss. Wo andere sagen würden, ach, diese Sprüche, damit können wir gar nichts anfangen. Das ist Moral, das ist irgendwie was für Schuljungs oder für den Unterricht, aber tatsächlich ist das eher etwas für uns oder wir könnten sagen, mit den Sprüchen, das ist etwas für Menschen, die Weisheit lernen wollen. Und heute Abend wollen wir ein wenig sehen, wie das in einigen Einzelsprüchen aussieht. Also auch die Verbindungen einmal sehen, denn tatsächlich kann man sehen, dass es in diesem Kapitel tatsächlich auch Verbindungen gibt, dass wir nicht nur lauter Einzelsprüche haben, sondern dass da eine innere Logik ist. Schon im ersten Vers beginnt das, wenn es heißt, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt. Auch das ist weder überraschend noch eine besonders tiefe Erkenntnis, sondern das haben wir alle schon verstanden, dass wir den morgigen Tag nicht wirklich planen können. Wir können zwar darüber nachdenken, was man sich alles so vornimmt, aber was tatsächlich morgen geschehen wird, das wissen wir nicht. Und trotzdem wissen wir und merken wir, dass wir permanent dabei sind zu planen. Wir wollen unbedingt alles unter Kontrolle haben. Wir wollen genau irgendwie sehen, wie wir den Tag morgen in eine gute Spur hineinbringen, obwohl wir eigentlich längst wissen müssten, es wird morgen ganz anders kommen, als wir dachten. Das ist eine Grunderkenntnis auch der Sprüche und das ist eine Erkenntnis, die ich im Lauf meines Lebens gesammelt habe, mit vielen anderen gemeinsam, nämlich, dass all unsere Planungen, da wiederhole ich mich jetzt, all unsere Planungen völlig anders geworden sind. Alles, was wir mal gedacht haben, wie wir unser Leben gestalten wollten, wie ich mein Leben gestalten wollte, ist ganz anders gekommen. Wo ich einen festen Plan hatte, wurde es anders. Es gilt aber auch im umgekehrten Sinn, wo ich bestimmte Befürchtungen hatte, wo ich mir Sorgen gemacht habe, wo ich auch manche Angst vor mir hergeschoben habe, auch da kam es meistens völlig anders. Und die meisten meiner Befürchtungen sind nie in Erfüllung gegangen. Die eine oder andere vielleicht einmal, aber eigentlich sehr, sehr undramatisch. Also wir sagen es manchmal ja auch, es kommt immer ganz anders, als wir gedacht haben. Das heißt, die großen Pläne, die großen Vorhaben, die großen Ideen, die vielversprechenden Gedanken, die sich Menschen machen, auch fromme Menschen machen, da werden wir hier belehrt, die gehen in der Regel gar nicht in Erfüllung. Wir erleben das in der Politik, dass da manche ihre großen Wahlkampfsprüche machen. Auch das erleben wir, wie da große Ideen sind, schöne Ideen sind, von denen man sich gerne auch einwickeln lässt. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir seit etwa 30 Jahren in fast jedem Wahlkampf gesagt bekommen, dass man endlich die Familien stärken will. Nun haben wir ja 6 Kinder und die Älteste ist schon über 30 Jahre alt. Und seit über 30 Jahren hören wir das und seit über 30 Jahren warten wir darauf, dass das auch mal geschieht und so kleine Dinge geschehen tatsächlich auch, aber es sind immer nur die kleinen Dinge und die eigentlichen großen Würfe, auf die wir immer gewartet haben, die sind bis heute nicht eingetreten. Also auch da gilt viel Versprechen, aber wenig, was sich tatsächlich hat umsetzen lassen, woran auch immer das gelegen haben mag, dass immer schöne Ideen da sind, aber am Ende kaum eine nennenswerte Wirkung. Und ich will gar nicht auf die Politik schimpfen, sondern das kennen wir auch aus dem eigenen Planen, das kennen wir auch aus den typischen Gemeindeprogrammen. In Gemeinden ist es nicht ganz anders. Da kann man gern von großen Plänen sprechen, von guten Konzeptionen. Und ich kann Ihnen sagen, seit 40 Jahren bin ich im Gemeindedienst und seit 40 Jahren diskutieren wir über Gemeindekonzeptionen. Immer wieder neue Konzeptionen, interessante Konzeptionen, vielversprechende Konzeptionen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendeine Konzeption mal wirklich gegriffen hätte. Und die nächste Konzeption ist schon wieder auf dem Weg. Ich spreche nicht von der La Höhe. Wir haben hier keine großen Konzeptionen. Wir haben eine gewisse rote Linie, die wir durchhalten, die wir einhalten. Wir machen uns auch nicht viel Gedanken über großartige Konzeptionen für die Zukunft. Wir halten uns einfach an die Bibel und an Jesus, an das, was wir für vertrauenswürdig halten. Aber wir wissen, dass es das andere gibt. Große Ideen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir keine Aussage machen können über den morgigen Tag. Allein was morgen sein wird, wissen wir nicht. Wir haben nichts in der Hand. Alles kann ganz, ganz anders kommen. Für manche kommen manche Dinge überraschend ganz negativ, ganz dramatisch anders. Und wir erleben das ja in jeder Woche auch in der Gemeinde, dass plötzlich irgendetwas geschieht, wo es wirklich dramatisch anders wird. Und umgekehrt, dass manchmal plötzlich jemand eine ganz große Glückserfahrung macht, auch ohne das geplant zu haben. Dass plötzlich Dinge geschehen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben und wir staunen darüber, was Gott in unserem Leben alles macht. Aber dass wir es nicht in der Hand haben, was morgen oder übermorgen geschehen kann und wir am Ende vielleicht erklären müssen, warum das, was wir uns vorgenommen haben, nicht funktioniert hat, sondern anders gekommen ist. Mit großem Stolz angefangen und am Ende klein, laut und beschämend dazustehen und es noch einmal ganz anders zu machen. Ich kann mich daran erinnern, wo es um Stolz geht, wie ich vor vielen, vielen Jahren, schon bevor ich zum Glauben kam, das ist heute übrigens vor 41 Jahren gewesen, genau heute vor 41 Jahren, aber diese Geschichte davor, da sollte ich für eine Handelsmesse einmal eine eine Projektion erstellen. Und vor knapp 45 Jahren, da gab es noch keinen PowerPoint und keine schönen Leinwände, auch noch keine anständigen Aufnahmegeräte. Da haben wir in so einem kleinen Wohnzimmer gesessen mit so einem alten Kassettenrekorder und haben da diesen Text aufgenommen, den ich da lesen und sagen sollte. Und dann kam die Handelsmesse und ich war natürlich stolz, ganz jung und zum ersten Mal so etwas zu machen und habe mich unter das Publikum gemischt, weil ich dachte, ich will doch mal hören, wie das so klingt und was die Leute so sagen, wenn sie das sehen und hören. Und da stand ich da und hörte ich, wie eine Frau direkt vor meiner Nase zu ihrem Mann sagte, was ist denn das für eine bescheuerte Stimme? Seitdem kämpfe ich mit meiner Stimme und mit meiner Sprache. Das war ein Schlag ins Kontor. Und ich habe das wirklich verstanden, dass man nicht zu stolz sein soll auf das, was man da alles denkt und probiert und sich viel darauf einbildet, was daraus werden könnte. Die Sprüche machen das eher umgekehrt, nämlich, also nicht, dass sie keine Wahrheit sagen, sondern dass sie raten, das zu tun, was nötig und was gut ist und dann den Mund zu halten. Und ich glaube, das ist ein guter Rat, nicht die großen Dinge zu planen und dauernd davon zu reden, was wir alles gerne tun wollten und dann auch davon zu reden, was wir alles geleistet haben, sondern Sie kennen diesen Spruch, tue Gutes und rede darüber. Das stimmt auch, ja. Aber tue Gutes und rede darüber, das ist so ein Spruch, den es auch gibt. Da würde wahrscheinlich das Buch der Sprüche, da würde Samuel sagen, nein, das ist ein falscher Weg, nicht tue Gutes und rede darüber, sondern es müsste eigentlich heißen, tue Gutes und dann nimm dich zurück und beobachte einmal, wie andere darüber reden. Weil das nicht das eigene Lob ist, weil ich auch nicht fixiert bin auf mein eigenes Lob und auf den eigenen Erfolg, sondern etwas zu tun, ohne viel darüber zu reden und dann zu beobachten, was andere dazu sagen, wie andere darüber denken und einmal zu sehen, was andere mit ihren Augen sehen und aufmerksam werden oder vielleicht sogar sagen, so möchte ich es auch haben. So wie die leben, so wie die von ihrem Glauben reden, so wie die ihr Leben gestalten, so würde ich es auch gerne haben. Also dieser ganz andere Ansatz, zu leben im Glauben, in der Nachfolge Jesu zu leben und dann nicht zu viel davon zu reden, sondern einfach zu sehen, was sagen eigentlich die, die um mich sind, was erleben sie, wie begegnen sie möglicherweise auch in meinem Leben dem lebendigen Glauben an Jesus. Nicht tue Gutes und rede darüber, sondern tue Gutes und dann beobachte andere dabei, wie sie darüber denken und was sie dazu sagen. Das wäre echtes Lob. Wenn andere anfangen, das wahrzunehmen, darauf aufmerksam zu werden, was in unserem Leben, was in einer Gemeinde alles an Gutem geschieht, das ist echt. Noch größer wäre es, wenn Jesus von uns sagen könnte, und das sagt er an einigen Stellen im Neuen Testament, solchen Glauben habe ich nirgends gefunden in ganz Israel. Also auch da ist keiner, der sich selbst beweihräuchert und von dem spricht, was in seinem Leben alles an Gutem ist, sondern dass Jesus von diesen mindestens zwei Menschen sagt, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und die beiden haben das beide nicht gewusst, nicht geplant, nicht gemerkt. Aber hinterher verstanden, was Jesus für ein Lob über ihrem Leben ausgesprochen hat. Du weißt nicht, was der Tag dir bringt. Und wir zitieren das relativ häufig aus Jakobus 14, ihr wisst nicht, was morgen sein wird, da wird es ja direkt übernommen im Neuen Testament. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Und dann auch diesen anderen Grundsatz zu sehen, der ja auch eine positive Wendung hat, nämlich durch ein Wort Jesu, wenn er sagt, sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Das klingt sehr einfach, ist aber ganz schön schwer. nicht an das zu denken, was wir ständig als Befürchtung, als Sorge vor uns hertragen und das zu lernen, ich muss, ich will, ich sollte nicht immer an das denken, was morgen ist, sondern ich sollte auf das fokussiert sein, was jetzt ist, was heute ist, was an diesem Tag geschehen kann, was ich an diesem Tag auch tun darf, wo ich meinen Platz habe an diesem Tag. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe, weil es vollkommen unsicher ist, ob meine Sorge morgen tatsächlich sich erfüllt. Denn diese Unsicherheit, die wir ja permanent in uns tragen über das, was vor uns liegt, diese Unsicherheit hat ja etwas ausgesprochen Positives, nämlich dass alles ganz anders kommen kann. Nicht nur das, was ich mir erhofft habe, könnte ganz anders kommen, sondern auch das, was ich befürchtet habe, könnte sich komplett wenden ins Gegenteil, ins Positive, in einen Segen. Und wenn wir das einmal glauben könnten, dass wir ja nicht nach dem Prinzip Zufall leben, sondern dass wir auf einem Weg sind, auf dem grundsätzlich jemand seine Hand über uns ausgestreckt hat, uns leitet und führt und wenn wir es auch nicht sehen können, noch nicht wissen können, was da alles kommt, dass ich aber wissen darf, mein Weg führt nicht irgendwie ins Ungewisse oder ins Chaotische, dass niemand genau sagen kann, was da kommt, auch wenn ich nicht weiß, was da kommt. Die Ungewissheit enthält immer etwas sehr, sehr Schönes und Positives, nämlich es könnte alles sehr, sehr gut werden am morgigen Tag. Es könnte ein richtiger Glückstag werden. Wir sollen gesegnet sein. Wir sollen Menschen sein, die, so könnte man jetzt ganz platt sagen, die in diesem Glück der Nachfolge Jesu auch leben. Also gerade dann, wenn auch gläubige Menschen immer wieder sagen, das wird alles ganz furchtbar. Was mag da alles noch kommen? Und wie schrecklich ist das, was da in diesen nächsten Tagen vor mir liegt? Ja, es könnte sein. Es könnte aber auch ganz, ganz anders sein. Haben wir eigentlich dieses Vertrauen? Und wenn wir schon unsicher sind, wenn wir schon nicht wissen, was kommt, dann dürfen wir doch sagen, ich will vertrauen, dass es gut macht. Ich will vertrauen und glauben, dass er sogar aus all dem, was da an dunklen Wolken vor mir liegt, noch eine richtige Schönwetterperiode macht. Es muss nicht alles so schrecklich werden, wie es im Augenblick aussieht. Und wir dürfen in die Stille gehen und ins Gebet gehen und sagen, Herr, du hast alles in deiner Hand. So wenig kann ich planen. Aber dass ich nicht planen kann, heißt eben nicht, es wird alles ganz furchtbar. Es könnte alles ganz, ganz anders kommen. Es könnte richtig gut werden. Halten wir es fest. Es könnte richtig gut werden. Und wenn es für irgendjemanden gut werden könnte, dann doch für uns. Wir haben doch diese Verheißungen. Wir haben nicht die Verheißung, dass alles ganz schwer und ganz belastend und alles ganz voller Plage sein wird, sondern dass sehr, sehr vieles auch sehr, sehr gut und sehr gesegnet werden darf. Und es gibt einige Dinge, die wir auch heute schon über den morgigen Tag sagen können, obwohl wir eigentlich noch gar nichts wissen. Nämlich, dass wir einen Herrn und einen Gott haben, der über allem wacht. Auch über meinem Weg, den ich morgen gehen werde. Und das darf ich glauben, das ist das Erste, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen oder sollen oder werden. Und das soll mein erstes Vertrauen sein. Ob das morgen genauso ist, auch nach meinem Empfinden, das mag eine andere Frage sein. Aber dass ich das lernen will und vertrauen will, es muss einen, ich will es einmal ein wenig vorsichtiger sagen, es muss einen Sinn in meinem Leben haben. Auch das, was sehr, sehr schwer ist. Und dann darf ich glauben, dass es auch zum Besten dienen muss. Und das Zweite, dass wir einen Herrn haben, der nicht nur weiß, was geschehen wird, sondern der auch in der Hand hat, was morgen geschehen wird, dass ich zu ihm kommen darf, ihn bitten darf, meinen Weg und den Weg meiner Familie, meiner Frau, meiner Lieben, meiner Kinder in seiner Hand legen darf und sag, du wirst es gut machen, weil er der Herr ist auch über die Zeit. weil er der Herr ist über allen Dingen, auch meines Lebens. Und er hat in der Hand, was morgen geschehen wird. Und das gilt natürlich besonders für die, die sich zu ihm halten. Also wenn irgendjemand diese Verheißung hat, dann die, die sich zu ihm halten. Und wenn wir das einmal verstanden haben und glauben können, dann wird die Sorge um morgen um ein Vielfaches kleiner werden. Und wenn wir das auch noch 5 oder 10 Mal erlebt und erfahren haben, dann haben wir es vielleicht sogar irgendwann verstanden. Selbst wenn es dann doch mal anders kommen sollte. Aber dieses Vertrauen zu haben. In Jesaja 46, Vers 9 folgen heißt es, gedenk des Vorigen, wie es von alters her war. Und es kann jeder einmal nicht nur an die alten Zeiten denken, an die biblischen Zeiten, sondern auch an die eigenen Zeiten, die schon hinter uns liegen. Wie sehen unsere Erfahrungen aus im Nachhinein? Würden Sie sagen, es war alles ganz furchtbar? Oder würden Sie sagen, da ist so viel Segen in meinem Leben? Ich wünsche Ihnen, dass Sie das zu den Zweiten gehören, nämlich unendlich viel Segen in Ihrem Leben zu sehen und dann auch sagen zu können, gedenkt des Vorigen, wie es von alters her war. Und dann heißt es, ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Und ich sage, was ich beschlossen habe, das geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Was hat er sich vorgenommen? Wir sollen gesegnet sein. Er will uns durchbringen. Er will uns ans Ziel bringen. Er will es gut machen in unserem Leben. Er will sogar aus dem, was schwer ist in unserem Leben, etwas Gutes machen, einen Segen machen. Das ist eine schwere Schule. Aber die Bibel sagt das immer wieder von der Anfechtung, in der wir selig werden, wenn wir sie erdulden, wenn wir sie annehmen. Und das ist mir persönlich ganz entscheidend wichtig, auch wenn ich nicht weiß, was morgen sein wird, auch nicht weiß, ob morgen ein wunderschöner Tag oder ein vielleicht auch schwerer Tag wird. Wenn es passieren könnte, dass morgen ein sehr unbequemer Tag werden sollte, es wird ein gesegneter Tag sein, weil wir diese Verheißung haben, dass er uns segnen will. Und wir haben ein wunderschönes Wort dafür, nämlich aus Psalm 25. Keiner wird zu Schanden, welcher auf dich harret, zu Schanden werden nur die leichtfertigen Verächter. Das ist so eine klare und ultimative Aussage. Keiner wird zu Schanden. Sie kennen das Lied natürlich alle. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Und dann kommt diese schöne Formulierung. Nein, das ist unmöglich. Finde ich genial, diese Übertragung ins Lied. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein bei ihm. Keiner wird zu Schanden. Eher fällt der Himmel, eh mich täuscht dein Wort. Zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Und das gilt ebenso. Selbst denen, die möglicherweise auf einem sehr interessanten, schönen, strahlenden Weg unterwegs sind, zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Und damit hängt nun auch der 3. Vers zusammen. Stein ist schwer und Sand ist Last. Aber der Ärger über einen Toren ist schwerer als beide. Da müssen wir ein wenig sehen, wie die Bauwirtschaft im Jahre, ich weiß nicht, 700, 800 Jahre vor Christus war, wo es noch keine Maschinen gab, sondern wo alles per Hand gemacht wurde. Steine und Sand sind schwer genug, aber der Ärger über einen Toren ist schwerer als beide. Wer jemals Steine geschleppt hat, der weiß, der erste Stein, den trägt man noch mit einem gewissen Lächeln im Gesicht und den zweiten und dritten vielleicht auch noch und beim 4. und 5. und 6. da werden die Arme schon erstaunlich lang. Und Sand ist schwer zu transportieren, wenn man nicht das geeignete Material, die Form dafür hat. Und es wird zunehmend schwerer, wer Sand schleppen muss in diesen Prachtbauten, die es auch in alttestamentlichen Zeiten gab, der ahnt das. Aber dass der Ärger über einen Toren schwerer ist als beide. Und damit hängt zusammen, Zorn ist ein wütig Ding und Grimm ist ungestüm. Und hier handelt es sich ja nicht um irgendjemandes Ärger, sondern hier handelt es sich um meinen Zorn. Das ist ja ganz eindeutig. Mein Zorn über irgendwelche Gestalten oder Situationen oder Dinge, die da um mich sind. Und ich muss Ihnen gestehen, da fühle ich mich ganz persönlich angesprochen. Es gibt Situationen, da trage ich immer wieder einen gewissen Zorn in mir. Hat nichts mit Ihnen zu tun, keine Sorge, nichts mit der Gemeinde oder der La Höhe zu tun. Es gibt so verschiedene Dinge, da könnte ich mich jeden Tag stundenlang richtig drüber auslassen und richtig zornig sein. Meine Kinder wissen das, meine Frau weiß das, dass es bestimmte Themen sind, die da immer wieder an einem nagen. Ja, und ich weiß das, Ärger über Toren ist schwerer als Stein und Sand. Nur, das macht denen gar nichts aus. Dass ich mich da ablage mit Ärger und Zorn und Grimm und anderen Dingen, da lachen die doch drüber. Sondern das ist meine Last, die ich trage. Und es ist meine Zusage, dass ich diesen Ärger loslassen darf, ablegen darf. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, wenn ich das jemandem sage, der wirklich auch noch viel mehr Grund hat, sich zu ärgern über Dinge, zornig sein, über Dinge, die in seinem Leben geschehen sind, als mein kleiner Zorn. Und wenn ich dann so etwas zu Ihnen sage und sage, Sie sollten das mal ablegen, Sie sollten das mal überwinden, versuchen Sie es doch mal. Und sofort der Gedanke entsteht, wenn ich das tue, dann verzichte ich ja auf mein Recht. Es ist doch auch mein Recht, zornig zu sein. Es ist doch mein Recht, dem anderen meinen Zorn Monate und vielleicht Jahre lang hinterherzutragen, immer wieder anzuklagen, immer wieder das vorzuhalten, nur mit dem Gedanken, der leider nie auftaucht, dass mein Zorn ihn möglicherweise niemals erreicht, sondern immer nur mich plagt. Und dieser Zorn, diese Bitterkeit, die ist tatsächlich schwerer als Steine und Sand. Und darum ist es so hilfreich, so nützlich, so wichtig, dass es uns selber betrifft, dass wir nicht auf unser Recht verzichten, das Recht zur Anklage oder als ob das Unrecht nicht mehr so gewaltig wäre, sondern dass wir sagen, ich darf mich selber entlasten. Das erfordert eine gewisse Übung, das immer wieder zu tun. Nein, ich will nicht. Ich will diesen Zorn, diese Bitterkeit nicht weitertragen, denn das ist schwerer als Steine und Sand. Und dass ich zugleich eben nicht auf mein Recht verzichte, im Gegenteil, sondern dass ich sagen darf, mein Recht geht an ihm nicht vorüber. Dass ich glauben darf, er kümmert sich, er sorgt sich drum. Wenn einer sich in einer vollkommenen und gerechten Weise sich um mein Recht kümmert, dann ist es er. Und dass ich glauben darf, dass er bis in die tiefsten Persönlichkeitsstrukturen eines anderen Menschen hineinwirken kann. Also da, wo ich auch bei dem anderen gar nicht anlangen kann, wo ich den anderen gar nicht erreiche, mit meinem Zorn und auch nicht mit meinen Versuchen, da irgendetwas zu regeln, aber dass er es kann, dass er Herzen bewegt, dass er Herzen verändert, dass er hineinwirkt, dass er auch möglicherweise Einsicht und Umkehr bewirken kann. Und wenn nicht, das haben wir gehört und gelesen in diesem Text, dann geht's hinein in die Buße. Nicht unbedingt die freiwillige Buße, sondern die Buße, in die jemand hineingedrängt, hineingezwungen wird. Dass wir es alles ihm überlassen, ihm zutrauen können und sagen kann, du wirst mir Recht verschaffen und du machst es viel, viel besser, als ich es jemals könnte. Das ist der Gedanke. Nicht ich muss mich darum kümmern, sondern wir haben einen gerechten Gott, der über allem wacht. Und ihm darf ich alles, gibt es das schöne Wort, anheimstellen, ihm alles hinlegen und ihm sagen, du kümmerst dich darum, ich kann frei und offen meinen Weg weitergehen. Und dann gilt natürlich auch das, zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Ja, da greift er hinein in das Leben derer, die ihre eigenen Wege gehen in großer Verachtung. Und es gibt da manche Verheißung, die sich im Verborgenen zeigt, zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 22, was wir meistens eher als etwas Negatives verstehen. Jesus sagt, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Da merken wir schon eine Steigerung. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Ja, also schon so kleine Dinge, die uns ja auch relativ leicht über die Lippen gehen. Wie oft haben wir schon gesagt, du Narr, ja, Straßenverkehr, Auto, da fährt einer vor uns bei Tempo 30 und der fährt immer 25. Ja, das hält man nicht aus als Autofahrer. Und da kommen einem schon mal nicht nur ein paar Gedanken, sondern da sagt man auch schon mal Dinge, die ganz viel Ähnlichkeiten mit diesen Formulierungen haben. Und wenn das wahr ist, dass er unsere Worte so genau auch zur Kenntnis nimmt und das nicht übersieht und nicht überhört, dann könnten wir natürlich sagen, Hilfe, wo soll ich verschwinden? Ich könnte aber auch sagen, Herr, wenn du so genau siehst, wenn du alles registrierst, wenn du um all die Dinge weißt, dann darf ich auch glauben, dass du dich um mein Recht kümmerst. Und um das Unrecht mancher anderer, aber auch um das Recht der vielen anderen, die in ihrem ganzen Leben kein Recht bekommen haben. Auch das gilt ja. Er sieht genau, er übersieht da gar nichts, wo Unrecht getan wurde, auch unser Unrecht nicht. Er wird ganz sicher nicht übersehen, wenn irgendjemand in dieser Welt Unrecht erlitten hat, und am allerwenigsten wird er übersehen, wenn eins seiner Kinder Unrecht erlebt. Und da sind wir plötzlich mittendrin, dass ich glauben darf, du wirst das, was mit uns geschieht, nicht übersehen. Alles, was da ist, ist dir vor Augen. Und deswegen gilt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, sich kümmert, heißt das, sich sorgt, dem nachgeht, für sie einsteht, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. So kümmert er sich. So geht er denen nach. Und darum dürfen wir sagen, alle eure Sorge, auch allen euren Zorn, alle eure Bitterkeit, werft auf ihn. All die Vorwürfe, die ihr mit euch schleppt, all die Lasten, Steine und Sand und Schwereres, legt's doch ab. Befreit euch von diesen alten Lasten, die ihr manchmal schon seit Jahren in euch tragt. Wir verstehen das, wie schwer das für manche ist. Aber es geht nicht darum, etwas zu relativieren, etwas zu verharmlosen, sondern dass wir endlich selber einmal frei werden dürfen von den alten Lasten. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Er wird's gut machen, er wird's recht machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und ich glaube, dass wir das sagen dürfen, das gilt auch für die, die allerschlimmstes Unrecht erlitten haben. Also nicht nur ein wenig hier und da ein bisschen geärgert worden sind, darum geht's ja gar nicht. Es geht um die vielen, die ganz viel Übles erlitten haben und es kaum ertragen, damit zu leben und es auch nicht loswerden können, weil die Wunden, die Verletzungen, der Schmerz, die Bilder, die Erinnerungen einfach so tief gehen, dass man sich loswerden kann. Und pausenlos steht es einem vor Augen, was das für eine Befreiung sein könnte, wenn es gelingt. Überlass es ihm und vertraue ihm, er wird's wohl machen, er wird's richtig und gut machen. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn, Psalm 37. Nicht um auf das eigene Recht zu verzichten, sondern um das eigene Recht zu erreichen, dass es erfüllt werden kann, und das kann es nur bei ihm. Und ich möchte einen zweiten Abschnitt noch kurz nennen, nämlich in der Mitte. Das muss natürlich kommen noch an diesem Abend, weil das ja so selten vorkommt, nämlich ab Vers 15, eine zänkische Frau und ein, ja, Sie haben das gewusst, ist ja klar. und ein triefendes Dach, wenn es sehr regnet, lassen sich miteinander vergleichen. Wer sie aufhalten will, der will den Wind aufhalten und will Öl mit der Hand fassen. Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Wer seinen Feigenbaum pflegt, der isst Früchte davon. Und wer seinem Herrn treu dient, wird geehrt. Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des anderen. Und wenn Sie vielleicht gedacht haben, das sind jetzt wieder 3, 4 Sprüche, die einfach so aneinandergereiht sind, die gar nichts miteinander zu tun haben, dann werden Sie merken, bei genauerem Hinsehen, das ist tatsächlich ein Gedanke, eine Einheit. Es gibt hier eine schöne Übersetzung von Martin Buber, die manche vielleicht auch kennen, nämlich ein aufdringliches Dachgesicker am Tage des Platzregens und ein zänkisches Weib gleichen sich. Und über diese Formulierung freuen sich natürlich vor allem die Männer. Ist ja klar. Die lesen und zitieren das sehr gerne und zitieren das auch oft und haben manchmal den Eindruck, die Sprüche sind voll von diesen Formulierungen vom zänkischen Weib. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Das zänkische Weib kommt nur an 2 Stellen vor, nämlich Sprüche 19 und an dieser Stelle Sprüche 27. Aber die Sprüche sind voll von den törichten Männern, Vätern, Söhnen, Nachbarn, Freunden, Toren und was da alles ist. In jedem Kapitel kommt der törichte Mann vor und die zänkische Frau eben nur in 2 Kapiteln. Ja, sie kommen an anderen Stellen noch irgendwie anders vor, aber dass wir diese Gewichtung ein wenig im Blick haben, auch wenn diese Formulierung zu schön ist, um drüber hinwegzugehen. Diese zänkische Frau. Gegen Torheit ist kein Kraut gewachsen, heißt es, wenn du den Toren im Mörser zerstießest mit dem Stampfer wie Grütze, so ließe doch seine Torheit nicht von ihm ab. Das klingt ein bisschen ironisch, ein bisschen fast ein wenig lustig, ist aber alles andere als lustig gemeint. Das macht die Übersetzung. Weil auch die Übersetzer diese Sprüche nicht wirklich ernst nehmen, das muss man leider sagen. Sondern sie versuchen da so etwas wie eine Poetik hineinzulegen, die auch ein bisschen humorvoll ist. Aber an sich haben diese Sprüche nichts Humorvolles, sondern da ist viel Tragisches drin. Wenn Sie an Dietrich Bonhoeffer denken, der genau dasselbe beschrieben hat, und zwar am Ende seines Lebens in einem der Vorworte seiner Bücher, wo es dann heißt, man kann gegen alles etwas tun, gegen alles etwas ausrichten, man kann sich gegen alles wehren, nur gegen eines sind wir ohnmächtig, und das ist die Dummheit. Man kann gegen Dummheit so gut wie nichts tun. Gegen alles andere kommt man an, aber nicht gegen Dummheit. Das war eine Erfahrung von Dietrich Bonhoeffer in seiner Zeit, in seiner konkreten Umgebung. Und wir merken, das ist nicht mehr lustig. Das ist nicht irgendwie ironisch gemeint, sondern das war ein ganz, ganz bitterer Ernst. Dummheit ist nicht zu überwinden. Wer Torheit aufhalten will, und da taucht diese zänkische Frau wieder auf, bei der es nicht um ein bestimmtes Frauenbild oder einen Frauentypus gilt, sondern um eine personifizierte Torheit. Das ist die Torheit in Person. Ich habe das schon einmal erwähnt, das ist sozusagen die Torheit des Mannes, mit der er gewissermaßen verheiratet ist, mit der er zusammen lebt. Das ist die zänkische Frau. Die zänkische Frau hat immer eine bestimmte Funktion. Israel ist immer die Frau, das Weib, die Witwe, die Braut, die Freundin, die Jungfrau, die Untreue, was auch immer. Es ist immer Israel, wenn eine Frau auftaucht, hier natürlich auch. Und das zänkische Weib ist ein widerspenstiges Israel. Das ist das Erste. Und daneben natürlich, das kennen wir, immer im übertragenen Sinne auch zu sehen in der Beziehung zwischen nicht nur Israel und dem Gott Israel, sondern auch in der Beziehung des Mannes und der Ehefrau und umgekehrt. Dass wir also nicht nur bei der zänkischen Frau stehen bleiben, sondern dass wir auch fragen müssten zu sagen, warum ist denn diese Frau so zänkisch? Was ist da denn in mir? Wo ist diese personifizierte zänkische Frau, die da irgendwie in uns, mit uns, um uns lebt und ihren Zank da verbreitet? Das hat etwas mit uns zu tun und da folgt direkt hinterher dieses Bild in der Belehrung. Ein Messer wetzt das andere. ein Eisen schärft das andere, heißt es eigentlich. Das heißt, um ein Messer oder ein Eisen zu schärfen, braucht man eine besondere Kunst. Das ist nicht wie beim Dengeln bei der Sense, wo man einfach draufhaut, sondern das ist tatsächlich dieses Chirurgenmesser, dieses Skalpell, mit dem man sehr, sehr feine Schnitte machen will. Und um solch ein Messer zu schärfen, braucht es mehr als nur mit irgendeinem Stein draufzuhauen. Wir haben Spezialisten unter uns für Messerschärfen. Hier sitzt er vor mir. Wolfgang Scholz, wenn Sie wissen wollen, wie man ein Messer schärft, dann müssen Sie ihn fragen. Der zeigt Ihnen das. Sie brauchen aber 2 Stunden dafür. Weil das eine sehr, sehr hohe Kunst ist. Ein Messer wetzt das andere und ein Mann schärft den anderen. Das ist das Parallelbild dazu. Und das wird sehr sorgfältig und vorsichtig geschärft. Und das ist das Bild dann für die Beziehung, in der wir leben. Ein Eisen formt das andere, und wenn einer eine zänkische Frau hat, dann muss man diesen Satz ganz ernst nehmen und fragen, woher kommt denn diese zänkische Frau? Was machst du eigentlich falsch? Was ist da denn in dir, dass du mit dieser zänkischen Frau in dir lebst? Ein Messer wetzt das andere. Da ist offensichtlich etwas nicht geschehen. Und umgekehrt natürlich auch. Woher kommt denn die Torheit des Mannes? Warum ist er so töricht? Warum ist er immer noch nicht in einer richtigen Spur? Warum schärft nicht einer den anderen? Warum ist nicht einer für den anderen da? Denn nicht nur ein Mann wetzt den anderen wie ein Eisen das andere, sondern grundsätzlich gilt hier, ein Mensch wetzt den anderen. Und wo gilt das mehr als innerhalb einer Ehe? Man kann natürlich auch sagen, steht der Tropfen, höhlt den Stein, solange bis er bricht. Das ist nicht gemeint, sondern dieses feine Schärfen aneinander. Einer hilft dem anderen, gerade in der Ehe von Mann und Frau. Wir sind füreinander verantwortlich. Das, was der lebendige Gott an seinem Volk Israel tun wollte, das dürfen wir übernehmen für unser eigenes Leben, auch in der Ehe. Einer ist für den anderen verantwortlich, und darin haben wir diese riesengroße Chance, dass wir wirklich füreinander da sein können, dass man gemeinsam seinen, das darf man so sagen, seinen Charakter, seine Sinne, seine Persönlichkeit auch schärfen darf, auch seinen Glauben schärfen darf, gegenseitig, miteinander und füreinander, statt sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Und da haben wir ein wunderschönes Bild, wenn es heißt, wer seinen Feigenbaum pflegt, der isst Früchte davon. Der Feigenbaum ist Israel. Wir können auch sagen, der Feigenbaum ist die Frau, die gepflegt wird, die umsorgt wird, für die man da ist. Und natürlich auch die andere Seite, dieses Bild, nämlich da, wo es heißt, wer seinem Herrn treu dient, wird geehrt. Nur die meisten würden sagen, oh, das ist ein ganz schreckliches Bild. Wer seinem Herrn dient, das auf die Ehe zu übertragen, das geht doch nicht. Und die Frau als Feigenbaum zu sehen, der gepflegt werden muss. Manche Frauen würden sagen, ich will doch nicht gepflegt werden, ich habe mein eigenes Leben. Aber das zu verstehen, wie das in der Bibel gedacht ist, wer seinen Herrn treu dient, wird geehrt. Und die Beziehung zwischen Israel und dem Gott Israels ist immer auch ein Bild für die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und umgekehrt, wer seinen Feigenbaum pflegt, der isst Früchte davon, und wer seinem Herrn treu dient, wird geehrt. Das heißt, wir sind in unterschiedlicher Weise füreinander verantwortlich. Es gilt eine ganz bestimmte Rollenverteilung, Rollenzuordnung, die ist heute sehr, sehr unbeliebt. Ich weiß das. Bei jüngeren Leuten darf man das fast gar nicht sagen, wenn es in Epheser 5 heißt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Das macht manchen sehr, sehr, sehr schwer zu schaffen, solch ein Bild, weil es da viele Missverständnisse gibt. Dass der erste Satz leicht übergangen wird, nämlich ordnet euch einander unter. Nicht nur die Frau dem Mann, sondern ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, aber eben in einer unterschiedlichen Weise, weil nie zwei dieselbe Rolle spielen können. Stellen Sie vor, eine Firma und zwei wollen immer der Boss sein. Und sie haben nie geklärt, wer nun wirklich der Boss ist. Und sie kriegen es auch nicht hin. Das gibt eine Katastrophe. In der Ehe ist das geklärt. Nicht, wer der Boss ist. Auch nicht, wer klüger ist. Manche Männer denken ja, wir haben den größeren Kopf, wir sind schlauer. Dem müsste man widersprechen, sondern unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Verantwortungsbereiche ordnet euch einander unter in der Furcht Christi und so seine Rolle, seine Verantwortung zu finden. Das gibt eine wunderbare Überkreuzverschränkung der Unterordnung. Einer ordnet sich dem anderen auf die eine Weise unter und der andere ordnet sich auf eine andere Weise unter. Und darauf liegt eine ganz, ganz wichtige Verheißung, die wir nicht übergehen und nicht verlieren sollten. Wer seinen Feigenbaum pflegt, der isst auch die Früchte davon. Und wer seinem Herrn treu dient, der wird geehrt. Eine ganz alte Verheißung an sein Volk Israel. Es geht immer um die Ehre nicht nur Gottes, es geht immer auch um die Ehre Israels. Israel soll geehrt werden, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, strahlend unter den anderen Völkern. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Ja, so möchte er uns sehen und hier ist der Weg, wie wir das auch erreichen können. Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des anderen. Das heißt, in meinem Herzen entsteht eine Haltung für den anderen. Im Herzen des anderen entsteht eine Haltung für mich und beides wird sich aufeinander auswirken und beziehen. Alles, was in meinem Herzen ist, wird sich auswirken auf meine gesamte Umgebung. Ob das Gutes ist oder ob das auch etwas Schweres ist, ob das Bitterkeit ist, die von mir ausstrahlt, oder ob das Dank und Freude und Lob und Klarheit ist, das strahlt aus auf den Menschen, der mir am nächsten ist, auch auf meine Kinder. Was strahlen wir eigentlich aus? Und was strahlt der andere auf uns aus? Wer also eine zänkische Frau hat, der muss sich fragen, warum ist sie so geworden? Was strahle ich aus, dass meine Frau so sein muss und nicht anders kann? Was geschieht da zwischen uns? Das ist dieses Spiegelbild, das wir in der Pädagogik, in der Psychologie immer wieder sehen können, wie massiv dieser Spiegel tatsächlich wirkt. Und so wie es eine personifizierte Torheit gibt in der zänkischen Frau, so gibt es auch die personifizierte Weisheit nicht im Angesicht des Mannes. Das könnte man jetzt ja denken. Sondern wenn wir nach Weisheit suchen, dann ist es die personifizierte Weisheit im Angesicht Jesu. Auf ihn zu sehen, immer mehr von dir, wir singen das manchmal, immer mehr von dir sehen und hören und verstehen, immer mehr sein Angesicht vor Augen haben, sein Spiegelbild in uns aufnehmen. Und das ist ja ein ganz bekanntes und zugleich tiefes Geheimnis, allein das Anschauen Jesu, das genaue Hinsehen auf das Geheimnis Jesu verändert unser Leben. Nicht das Kopfwissen, wie es der Stegen sagt, nicht das Vielwissen, nicht die vielen Bibelstellen, die wir auswendig gelernt haben, sondern dass wir endlich ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und zwar nicht erst in der Ewigkeit, sondern hier und jetzt. Dass wir seine Herrlichkeit sehen dürfen und sein Spiegelbild in uns aufnehmen. Und das wird uns verändern. Das wird uns zum Strahlen bringen. Das wird uns zum Leuchten bringen. Das wird uns zu anderen Menschen machen. Darum geht's. Und das funktioniert genauso dann auch tatsächlich in der Ehe oder wo Sie sonst in Beziehungen leben, auch in Ihrem Kollegenkreis, bei Ihren Nachbarn, was Sie in Ihrem Herzen haben. Das strahlt aus jedem Knopfloch heraus. Ich habe diesen Spruch ja auch schon manchmal gemacht, der kommt aus dem hohen Norden bei uns. Wenn der Bauer sich bekehrt, merkt's die letzte Kuh im Stall. Ja, ganz einfach. Da kommt etwas bei den anderen Menschen an. Sie sehen das. Ich muss gar nicht viel tun. Ich muss gar nicht viel reden. Ich muss keine großen Gedanken äußern, sondern einfach nur im Angesicht Jesu leben. Und das wird mich verändern wie nichts anderes. Und ich schließe mit einem Wort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2. Da schreibt Paulus: Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Wir erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und da haben wir es. Da sind wir angelangt, wo wir eigentlich hinkommen möchten und wo wir auch hinkommen wollen, dass endlich Weisheit sichtbar und spürbar und erlebbar wird. Das wäre richtig gut, wenn das gelingen könnte. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, und wir wollen dir von Herzen danken, dass wir so vor dir sein dürfen, vor dir stehen dürfen, vor dir leben dürfen und dass du dich nicht im Verborgenen hältst, sondern dass du dich gerne offenbaren willst. Dass du uns begegnest in deinem Wort und in deinem Geist, dass du dich offenbarst in deinen Geheimnissen und dass wir mehr und mehr von dir sehen und erfahren dürfen und immer mehr hineingestaltet werden in dein Bild. Und dass dann etwas von unserem Leben ausgehen muss, weil du in uns lebendig bist, weil wir in diesem Frieden, in diesem Heil, in dieser Freude, in dieser Dankbarkeit leben dürfen, die nur in dir zu finden ist, dass alles heil werden darf in uns. Und wir dein Heil ausstrahlen in eine unheilvolle Welt. Das wünschen wir uns, darum bitten wir dich, dass du uns darin leitest und segnest und dass wir das miteinander lernen und üben. In unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unseren Kreisen, in denen wir sind. Ein Herz verändert das andere, dass wir Spiegelbild werden deiner Gegenwart und deiner Herrlichkeit. Und wir geben dir darüber alle Ehre. Danke, dass du es angefangen hast und dass du es auch vollenden wirst. Amen.